Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Antje Allroggen im Studio, guten Tag. Sex, Macht und Intrigen, darum geht es heute bei uns. Aus gegebenen Anlass natürlich. Dass der Springer Verlag ausreichend Stoff für einen Roman bietet, das wissen wir ja mittlerweile. Oder auch für eine Netflix-Staffel. Heute kommt sozusagen eine neue Folge hinzu. Wie verschiedene Medien heute berichten, bekam Holger Friedrich, Verleger der Berliner Zeitung, nach eigenem Bekunden Mitte dieses Monats vertrauliche Dokumente zugespielt. Und zwar auch das nach eigenem Bekunden vom Ex-Bild-Chefredakteur höchstpersönlich. Julian Reichelt steht ja gerade massiv unter Druck. Erst vergangene Woche reichte sein früherer Arbeitgeber, der Springer Verlag, eine Klage beim Berliner Arbeitsgericht und eine Strafanzeige gegen ihn ein. Es geht um den Vorwurf der illegalen Weitergabe interner Kommunikation und die nicht erfolgte Löschung sensibler Daten und Betrug. Jedenfalls entschied sich die Berliner Zeitung gegen eine Veröffentlichung. Verantwortung für diesen Schritt habe übrigens in der Chefredaktion der BZ gelegen und nicht beim Verleger selbst. Stattdessen seien die Nachrichten vernichtet worden. Und nicht nur das. In einem Interview gab Friedrich neben seinen Beweggründen für diesen ungewöhnlichen Schritt auch die Quelle preis. Springer und Reichelt äußerten sich bisher in dieser Angelegenheit noch nicht. Wir wollen den Vorgang noch einmal aus medienkritischer und medienrechtlicher Perspektive beleuchten. Dafür haben wir Volker Lilienthal, Medienwissenschaftler an der Universität Hamburg, zum Gespräch gebeten. Und ich habe ihn vor der Sendung zunächst gefragt, ist das ein Tabubruch und damit auch ein Verstoß gegen geltende Standards im Journalismus?
Ja, das würde ich eindeutig bejahen. Es gilt im Journalismus der Informantenschutz als ein absolutes Prinzip, bei dem man keine Abstriche machen darf. Der Informantenschutz ist dafür da, dass sich Informantinnen und Informanten sicher fühlen können, wenn sie sich an ein Medium wenden, an eine Redaktion. Sie müssen sich sicher fühlen können, weil zum Beispiel Whistleblower haben natürlich viel zu verlieren, ihren Arbeitsplatz zum Beispiel. Und es hat in der Mediengeschichte leider schreckliche Fälle gegeben, wo eine Informantin, USA Reality Winner, ins Gefängnis kam, weil Journalisten Fehler gemacht hatten bei diesem Informantenschutz, den eben nicht lückenlos gewährleistet haben. Der Informantenschutz ist nicht nur etwas zum Schutz von Individuen, die sich an Medien wenden, sondern es leitet sich ab aus dem Grundrecht der Pressefreiheit nach Artikel 5 GG. Nur wenn es ein absolutes Vertrauensverhältnis zwischen Medien und Menschen, die Informationen weitergeben möchten, gibt, kann die Pressefreiheit funktionieren. Und das ist hier verletzt worden.
Ja, Sie sagten es, Artikel 5 im Grundgesetz, damit hat der Informantenschutz ja quasi Verfassungsrang. Ist das denn einfach so auszuhebeln?
Nein, es ist nur durch Unachtsamkeit auszuhebeln. Ich stelle mir vor, dass Holger Friedrich dachte, ich bin ja Verleger, ich darf das selbst und alleine entscheiden. Aber auch er ist Grundrechtsträger, gerade er als Verleger. Er darf ja auch seiner Zeitung, der Berliner Zeitung, inhaltliche Leitlinien vorgeben. Und insofern hat auch er den Informantenschutz zu gewährleisten. Seine Entscheidung, diese Informationen, die ihm da mutmaßlich zugespielt wurden, nicht zu verwenden, ist eine Entscheidung, die darf er so treffen. Die ist auch so gesehen erstmal vernünftig. Aber er darf diese Informationen eben nicht weitergeben. Er darf nicht das andere Verlagshaus in der Nachbarschaft sozusagen alarmieren. Da ist Böses, wird gegen euch Böses vorbereitet. Das verletzt den Informantenschutz. Und ohne Ansehung der Person, des Informanten, der hier vermutet wird, würde ich sagen, das ist eben auch ein Bärendienst, den er seiner eigenen Zeitung da geleistet hat, weil wer wird sich in Zukunft noch an die Berliner Zeitung wenden, wenn man damit rechnen muss, dass es irgendwohin weitergegeben wird? Extremfall wäre zum Beispiel, Informationen an Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben.
Sie haben es gerade ein bisschen angedeutet, Holger Friedrich ist ja eine durchaus schillernde Figur im Medienbereich, erst von Hause aus Unternehmer, kein Journalist. Er selber sagte jetzt, bei dieser Angelegenheit sei es ein Grenzfall des Quellenschutzes gewesen. Sehen Sie das auch so? Und reicht es aus, als Verleger seine eigene Instanz zu sein in diesen Fragen?
Naja, wenn er sagt Grenzfall, dann lässt er damit ja erkennen, dass ihm selbst etwas mulmig war bei dieser Aktion. Also bei dieser Aktion, das an Springer weiterzugeben. Die Grenze ist so oder so überschritten. Also ich würde Grenzfall für mich nicht so definieren, man kann mal so entscheiden. Nein, das hat mich ehrlich gesagt auch stark gestört, nachdem die Zeit über die Chats von Matthias Döpfner berichtet hat. Da haben viele Unbeteiligte auf Twitter zum Beispiel spekuliert, von wem das wohl kommen könnte. Ich finde, selbst Unbeteiligte sollten darüber in der Öffentlichkeit nicht spekulieren, weil auch das beschädigt schon den Informantenschutz, der wie gesagt ein sehr, sehr wichtiges Prinzip ist. Nicht nur aus Standesmoral, aus Berufsehre von Journalistinnen, sondern das ist ja sogar in Gesetzen kodifiziert. Also Informantinnen, genauso wie Journalistinnen, haben ein Zeugnisverweigerungsrecht gegenüber dem Staat. Und solche rechtlichen Grundsätze, es ist eben nicht nur Ethik, werden verletzt, wenn man ohne Not so etwas an einen Nachbarverlag weitergibt.
Sie haben ja gerade die Chats in der Zeit angesprochen, die dort veröffentlicht worden sind. Darauf gab es ja noch weitere Veröffentlichungen auf dem Portal Medieninsider und im Stern. Das waren weitere Auszüge aus Chatverläufen zwischen Reichelt und einer der Frauen, die im Compliance-Verfahren gegen ihn ausgesagt hatten. Handelt es sich bei all diesen Veröffentlichungen auch um Tabubrüche, weil da doch auch persönliche und private Nachrichten nach außen gedrungen sind?
Man muss das sehr differenziert beurteilen. Wenn so eine Sache einmal in der Öffentlichkeit ist, ist der Gedanke sozusagen schwer zurückzuholen, siehe Dürrenmatt. Bei der Zeit waren es grundsätzlich nur Informationen, interne Informationen, die das unternehmerisch-verlegerische Handeln von Matthias Döpfner betrafen. Die zeigten, wie er politisch denkt. Und das sind schon Sachen, bei einem so einflussreichen Medienmann geht uns das als Öffentlichkeit an. Ich gebe Ihnen recht, private Details sollten nicht veröffentlicht werden. Und da hat natürlich auch Holger Friedrich in seinem Interview mit Manager Magazin einen Punkt. Das Private gehört nicht in die Öffentlichkeit. Aber Journalistinnen haben das Recht zu beurteilen, ist das jetzt noch von öffentlichem Interesse oder ist das schon zu privat? Um diese Entscheidung zu treffen, muss man sich erstmal sorgfältig über die Materialien sozusagen beugen können. Und das bleibt erlaubt.
Ja, mittlerweile weiß man eigentlich gar nicht mehr, was Fiktion und Wirklichkeit ist in dieser ganzen komplizierten Gemengelage. Brauchen wir insgesamt eine Verschärfung geltender Standards?
Nun, die Standards sind immer zu schärfen im Zuge der innerprofessionellen Diskussion. Also die Profession Journalismus kann aus solchen Affären nur lernen, wenn sie sich auch mal in ruhigeren Momenten mit dem, was geschehen ist, auseinandersetzt. Natürlich auch immer selbstkritisch mit dem eigenen Fehlverhalten, vielleicht auch mit der eigenen Grenzüberschreitung. Insofern kann das auch von Nutzen sein, so eine Krise. Aber ich bin dagegen, dass sich der Staat da etwa einmischt. Die Presse ist staatsfern, sie ist staatsfrei. Und deswegen gibt es ja auch den Schutz nach Artikel 5 Grundgesetz. Dabei soll es auch bleiben.
Hat der Berliner Verlag gegen den Quellen- und Informantenschutz verstoßen? Das habe ich den Hamburger Medienwissenschaftler Volker Lilienthal gefragt. Heute Nachmittag hat sich der Chefredakteur der Berliner Zeitung, Tomasz Kuranovic, in seinem eigenen Blatt zu Wort gemeldet. Er habe die Dokumente gesichtet und eine Berichterstattung nach Prüfung aus journalistischen Gründen abgelehnt. €20, €25, wie hoch soll ab dem kommenden Jahr der Rundfunkbeitrag sein? Einige Medien spekulierten bereits. Dabei ist nicht mal klar, ob der Beitrag überhaupt steigen wird. Bis zum morgigen Freitag müssen ARD, ZDF und Deutschlandradio ihren Bedarf anmelden. Martin Krebers aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion, wo genau befinden wir uns da auf dem Weg zu einem neuen Rundfunkbeitrag?
Ganz am Anfang. Die Sender machen Schritt 1 in diesem Verfahren und melden ihren Finanzbedarf bei der KEF an. KEF steht für Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Das ist ein unabhängiges Expertengremium. Die Sender müssen dabei sehr genau vorrechnen, wofür sie wie viel Geld benötigen, um den gesetzlichen Programmauftrag zu erfüllen. Diese Berechnung wird die KEF dann ab morgen prüfen und sie tut das erfahrungsgemäß mit sehr spitzem Stift. Da wird auch gestrichen und gekürzt, sollten die Sender zu großzügig gerechnet haben. Am Ende dürfen es nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Rundfunkbeitragsgelder sein, die die Sender bekommen. Genau das muss die KEF ausbalancieren und deshalb hat sie für die Prüfung auch hinreichend Zeit, bis Februar 2024. Danach müssen dann die Landesparlamente entscheiden und sich da möglichst an die KEF-Empfehlung halten.
Möglichst, sagen Sie, aber einige Ministerpräsidenten sagen doch schon jetzt, dass sie keinesfalls einer Erhöhung des Beitrags zustimmen würden. Wie ergebnisoffen ist dann also diese KEF-Prüfung?
Die ist ergebnisoffen, denn die KEF hat eine unabhängige Stellung in diesem Spiel, um zu verhindern, dass die Politik hier eigenständig den Rotstift ansetzt oder andererseits die Sender sich den Beitrag einfach selbst festlegen können. Beides geht ausdrücklich nicht. Die KEF gibt eine Empfehlung und daran sollen sich die Länder weitgehend halten. Soweit die Theorie. In der Praxis gibt es allerdings ganz erheblichen politischen Druck. Wir gehen mal zurück ins Jahr 2020. Da sollte der Rundfunkbeitrag um 86 Cent steigen, doch Sachsen-Anhalt verweigerte die Zustimmung. Da musste dann das Bundesverfassungsgericht die Erhöhung durchsetzen. Sollte die KEF nun wieder eine Erhöhung empfehlen, wird der Widerstand aus den Ländern vermutlich noch größer. Und was ist dann? Für mich ist das schwer vorstellbar, dass Rundfunkbeiträge künftig grundsätzlich vom höchsten Gericht durchgesetzt werden. Damit würde das öffentlich-rechtliche System auf Dauer seine Legitimation verlieren. Und tatsächlich hat das Bundesverfassungsgericht auch eine grundsätzliche Anpassung dieses Verfahrens bereits angemahnt.
Wollen denn die Sender eine Erhöhung des Beitrags?
Wir kennen keine genauen Zahlen. Die Sender halten sich da bedeckt, die KEF ebenfalls. Fakt ist, dass sich manche Intendanten ausdrücklich eine Erhöhung wünschen. RBB-Intendantin Katrin Fernau sagte der FAZ, sollte 2025 keine Erhöhung kommen, gibt es die nächste große Sparrunde. Allerdings wissen die Sender natürlich auch, dass es nur wenig politischen Spielraum für Erhöhungen gibt. Der Hessische Rundfunk spricht deshalb schon von einer Transformation im Schrumpfen, also verschlanken und dabei digitaler ausrichten. Tom Buro, der WDR-Intendant, warnte bereits vor einem, Zitat, Schockschrumpfen. Radikale finanzielle Reduktionen seien nur möglich, wenn man sich ehrlich mache und auch den gesetzlichen Auftrag reduzieren würde. Buro spielt damit also den Ball an die Politik und die antwortet mit einem Zukunftsrat, noch so ein unabhängiges Expertengremium, das eine langfristige Perspektive für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erarbeiten soll.
Und was will die Politik?
Keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Da haben sich zahlreiche Ministerpräsidenten bereits deutlich positioniert. Bayern und Sachsen-Anhalt fordern, den Beitrag einzufrieren. Bei anderen heißt es, der Beitrag solle stabil bleiben, auch um die Arbeit des Zukunftsrates abzuwarten. Die FDP will den Beitrag am liebsten absenken. Kleiner Schönheitsfehler, mit all diesen Forderungen übergeht die Politik die KEF, die ja eben das Privileg zu einer Empfehlung dieser Höhe des Rundfunkbeitrags hat. Man spürt also deutlich den Gegenwind aus der Politik. Da nimmt Bayerns Ministerpräsident Söder plötzlich den Begriff Zwangsgebühren in den Mund. Die FDP will ARD und ZDF zusammenlegen und die AfD den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gleich ganz abschaffen. In dieser Stimmungslage geht jetzt also die KEF in die Rechenstube.
Die Bleistifte sind also schon gespitzt. Bis morgen müssen ARD, ZDF und Deutschlandradio ihren Bedarf anmelden. Martin Krebers erklärte uns, wie das genau funktioniert. Doch keine Musik. Warum auch? Nicht nur bei uns müssen die Öffentlich-Rechtlichen sparen, auch in Österreich ist das so. In dieser Woche hat die österreichische Medienministerin Susanne Raab das neue Gesetz für den ORF präsentiert. Ich verstehe, das ist für den ORF nicht lustig, sagte sie dazu in einer bekannten Fernsehsendung. Einzelheiten zur vorgesehenen Reform des österreichischen Rundfunks von unserer Korrespondentin Silke Hane.
Es klingt wie die Quadratur des Kreises, was Medienministerin Susanne Raab da über die neuen Spielregeln für den ORF sagt.
Es wird also deutlich günstiger. Und die zweite gute Nachricht ist, dass es nicht nur günstiger wird, sondern dass mit weniger Geld es nun auch mehr Programm gibt und mehr Inhalte gibt.
Der Reihe nach. Österreich schafft dem Gesetzentwurf der schwarz-grünen Regierung nach die sogenannte GIS-Gebühr ab. Stattdessen wird, wie in Deutschland, eine Haushaltsabgabe gezahlt. Ab 2024 soll also jeder Haushalt zahlen und nicht nur, wer einen Fernseher oder ein Radio zu Hause hat. Denn bisher ist das so. Wer den ORF online guckt und hört, zahlt bis jetzt nichts. Ein Grund, aus dem die Neuregelung nötig geworden war. Durch die Ausweitung auf alle Haushalte sinkt die individuelle Abgabe.
Bisher haben die Menschen 22,45 Euro gezahlt und er wird nun auf 15,30 Euro gesenkt. Ein neuer ORF-Beitrag wird eingeführt, die GIS wird abgeschafft.
Die Gesamteinnahmen des ORF sollen gleich bleiben, aber davon mehr Inhalt produziert werden. Vor allem im Netz, denn da ist der ORF bisher stark eingeschränkt. Inhalte dürfen nicht exklusiv fürs Internet produziert werden und auch nicht als erstes in der Mediathek zu sehen sein. Beides soll sich ändern. Und noch etwas, und das ist schon fast ein bisschen revolutionär.
Es gibt bisher Inhalte, die nur 7 Tage abrufbar sind. Das ist eine nicht sehr nutzerfreundliche Lösung. Deshalb wird die 7-Tage-Frist entfernt.
Unbegrenzt abrufbar sein sollen aber nur Sendungen mit zeit- und kulturgeschichtlichem Inhalt. Eigen- und Co-Produktionen des ORF, wie Serien und Filme, sollen ein halbes Jahr abrufbar sein. Nachrichten, politische Informationen und Sportwettbewerbe 30 Tage. Zusätzlich soll ein Online-Kinderprogramm entstehen. An anderer Stelle werden die Aktivitäten des ORF im Netz aber auch beschnitten. Und zwar bei der mit Abstand beliebtesten Nachrichtenwebsite Österreichs, oft nur die blaue Seite genannt, orf.at.
Es wird künftig 70% Bewegtbild sein, 30% Text.
So Medienministerin Susanne Raab. Außerdem dürfen pro Woche maximal 350 Artikel auf orf.at erscheinen. Das ist viel weniger als bisher, rund 1000 pro Woche. Es dürfte ein Signal der Medienministerin an die österreichischen Verleger sein. Wenn orf.at künftig kaum mehr Texte produziert, könnte die Leserschaft zu privaten Angeboten abwandern. Der Generaldirektor des ORF, Roland Weißmann, scheint dennoch zufrieden.
Wir haben in den vergangenen Monaten 2 strategische Ziele verfolgt, nämlich eine nachhaltige Finanzierung für den ORF zu bekommen und eine Digitalnovelle. Jetzt kommt noch der parlamentarische Lauf, dann muss es noch nach Brüssel. Aber insgesamt sind wir optimistisch, dass wir die 2 wesentlichen Ziele bekommen werden.
Gedeckelt werden sollen hingegen die Werbeeinnahmen. Auch da ist die Idee, was nicht dem ORF zugutekommt, davon profitieren private Medien. Die andere Seite der Reformmedaille ist, dass die Konkurrenz für manche privaten Anbieter durch den ORF nun sogar schärfer wird. Darauf weist der Medienjournalist Harald Fiedler von der Tageszeitung Standard in deren hauseigenem Podcast hin.
Im digitalen Raum treffen sozusagen öffentlich-rechtliche und private Medien aufeinander im gleichen Markt. Und der ORF hat natürlich diese 700 Millionen aus den Gebühren bzw. künftig den Beitrag. Es ist eine massive Konkurrenz für private Medienhäuser, die ja auch sehr stark auf Video setzen und Audio.
Das ewige Dilemma eines dualen Mediensystems also. In einem kleinen Medienmarkt wie Österreich können viele Zeitungen ohne staatliche Presseförderung schon nicht mehr überleben. Ob da der öffentlich-rechtliche unnötige Konkurrenz oder erst recht Garant für unabhängigen Journalismus ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Jedenfalls wird der ORF nicht mit Samthandschuhen angepackt. Bis 2026 muss er 325 Millionen Euro einsparen. Dafür geht es auch an Sonderpensionen und Spezialzulagen, insbesondere für ältere Mitarbeiter. Eins hat die konservative Medienministerin allerdings nicht angepackt, die Entpolitisierung der ORF-Gremien. Ihre Partei, die ÖVP, ist in diesen Gremien gerade in der Mehrzahl.
Die österreichische Regierung einigt sich auf ein Reformpaket für den ORF. Silke Hane berichtete. Wir haben mit Drama die Sendung angefangen und wir hören mit Drama auf. Der Berliner CDU-Politiker Kai Wegner verpasste heute auch im zweiten Wahlgang die erforderliche Mehrheit. Vielleicht klappt es dann ja beim dritten Versuch. Der steht gerade an, wird richtig spannend. Wegner hatte in den vergangenen Wochen die Bildung einer schwarz-roten Koalition vorangetrieben, häufig auch als Große Koalition bezeichnet. Doch ist allein schon groß, was rot und schwarz gefärbt ist? Stefan Fries aus unserer Medias Res Redaktion hat dazu eine klare Meinung.
Medias Res.
Gestern noch war es eine Überraschung. Die SPD will mit der CDU über eine große Koalition in Berlin verhandeln.
Die Zeichen, sie stehen auf große Koalition.
An der Basis der Berliner SPD gab es bereits starken Widerstand gegen eine große Koalition in der Bundeshauptstadt.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Wenn CDU oder CSU mit der SPD eine Koalition bilden, wird der Zusammenschluss gerne Große Koalition genannt. Wie die erste große Koalition auf Bundesebene 1966 unter Kanzler Kurt Georg Kiesinger. Damals vereinten die großen Volksparteien 90% der Sitze im Bundestag auf sich. Die Bezeichnung hat sich gehalten, ist aber mittlerweile wenig aussagekräftig. Denn was wir heute große Koalition nennen, ist meist genauso groß wie jede andere. Angela Merkels letztes Bündnis aus Union und SPD etwa vertrat nur noch 56% der Abgeordneten. Und auf dem Niveau finden wir auch die angebliche Große Koalition im Bundesland Berlin, die damit genauso groß oder klein ist wie die Koalition in Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, wo aber jeweils nur eine der beiden ehemals großen Parteien beteiligt ist. In Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt kommen CDU und SPD nicht mal zusammen auf eine Mehrheit. Muss man ihre Bündnisse mit Grünen bzw. FDP dann vielleicht eine wirklich große Koalition nennen? Wenn Medien von einer großen Koalition aus Union und SPD reden, verschleiern sie deren tatsächliche Größe. Stattdessen könnten sie ganz leicht benennen, wer da koaliert. Die CDU mit der SPD oder umgekehrt. Schließlich kommt es auch auf die Reihenfolge an.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Und vermelden müssen wir an dieser Stelle noch den Tod eines ukrainischen Reporters, der für die italienische Tageszeitung La Repubblica gearbeitet hat. Nach Angaben der Zeitung ist er von Scharfschützen getötet worden. Sein italienischer Kollege wurde verletzt. Beide Journalisten trugen nach Angaben der Zeitung mit dem Wort Presse markierte kugelsichere Westen und hatten viel Erfahrung in der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg. Cherson gehört zu den Regionen in der Ukraine, die Russland im September vergangenen Jahres für annektiert erklärt hat. Und das war's von uns. Empfehlen wollen wir Ihnen noch den Büchermarkt, gleich nach den Nachrichten, heute live von der Frankfurter Buchmesse. Unter anderem geht es um das Übersetzen in Zeiten politischer Umbrüche. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen.